Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Hallo, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie man auf Arabisch guten Tag sagt. Das hätte ich nochmal recherchieren können, Chris.
Salam alaikum, glaube ich. Das
danke.
Ist doch so, oder?
Das hätte ich auch noch gewusst. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist, aber wahrscheinlich schon, ne? Salam alaikum.
Ich hätte es mal probiert zumindest.
Ich sag mal, frohes neues Jahr, Grizzy, ey. Was ist denn da los?
Ja, ey, dir auch. Frohes neues. Ja. Was geht?
Ja, geht eine ganze Menge. Ich bin tatsächlich, habe mich die letzten Tage ein bisschen in Harz zurückgezogen und bin da jetzt auch noch eine Woche lang. Und freue mich, aber ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass hier Schnee liegt und dass ich so ein bisschen rodeln kann und sowas. Das ist aber gar nicht. Es sind 13, 14 Grad Sonne.
Es ist irgendwie, also es fühlt sich auch so ein bisschen falsch an, ne? Ich war ja am jetzt hier am 31. war ich nochmal mit der Beta ein bisschen fein im Gemüsefahren.
Ja.
Und es war so warm. Also es war echt krass, ne? Ich bin einfach nur im Jersey gefahren im Dezember. Wahnsinn. Das
ist unglaublich, ne? Und ich sag dir, Greta sagt jetzt, I told you that I told you.
Greta sagt genau wegen Leuten wie dir.
Du, aber nächsten Tage soll es nochmal kälter werden hier. Ich bin frohen Mutes. Ich würde sogar auf den Brocken rauffahren, wenn da Schnee liegt. Ich will unbedingt Schnee haben.
Oh, oder? So ein bisschen Schnee zum Winter gehört schon irgendwie dazu.
Schon, ne? Aber wer weiß, was noch passiert. Leute, herzlich willkommen bei Decca FM. Das ist euer Radiotune für die Dakar Rally 2022. Denn das ist ja das, was im neuen Jahr immer sofort ansteht und was eigentlich das größte Highlight der ersten Tage ist, oder? Grizzy, du bist richtig aufgeregt, ne?
Ey, ich bin so hyped und ich habe mir schon überlegt, euch so mit so amerikanischen Slang, hello, welcome to Decca FM, folks out there.
Das hast du ja jetzt gemacht.
Ja, genau. Ja. Und na, ich bin so richtig hyped und ich muss auch sagen, also auch dank diesem wunderbaren Format mit dir, gut war ich noch nie auf eine Dakar vorbereitet.
Ja, also wirklich so unglaublich.
Reportagetechnisch.
Ich möchte das Krasseste, möchte ich mal an Anfang setzen. Denn der Grizzy hat uns als Journalisten angemeldet beim Decca-Team, beim offiziellen Decca-Team. Das ist wirklich unglaublich. Und wir wurden auch noch angenommen.
Wie geil ist das, oder?
Die müssen schlecht recherchiert haben, wer wir eigentlich sind. Denn die haben ja ohne zu zögern gesagt, hier ist euer Zugang. Ihr habt auf das ganze Promomaterial und Pressematerial habt ihr Zugriff und ihr könnt euch das alles durchlesen, die ganzen Bilder und Videos schauen und so. Unfassbar, oder? Unfassbar. Wir haben einfach nur gesagt, hier Leute, Podcast, schaut euch das mal an. Wir sind unglaublich groß und bekannt. Das ist der Wahnsinn. Und die einfach so cool. Schön, dass ihr dabei seid. Wahnsinn. Nächstes Jahr werden wir bestimmt eingeladen.
Ja, irre, oder? Also nächstes Jahr dann Live-Podcast, während die über die Startrampe fahren.
Ja, genau. Dann dürfen wir aber auch nichts Böses jetzt sagen über Saudi-Arabien, das sag ich dir. Nee. Naja.
Das ist, glaube ich, ein Thema, da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal drauf zu sprechen kommen. Aber an der Stelle muss ich mal sagen, dieser Pressebereich, also es gibt zwei Bereiche. Der eine ist so für Leute wie uns, wo von zu Hause oder von wo auch immer sie wohnen, berichten über die Dakar, und die andere ist die Akkreditierung wirklich für die Leute, wo vor Ort sind. Das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn du die Rallye da für zwei Wochen begleitest vor Ort.
Ja, klar.
Aber, ey, was wir jetzt Zugang bekommen haben, ich meine, wir haben allein 300 Seiten oder knapp 300 Seiten über die Geschichte der Dakar, einfach so eine Ausarbeitung, was für Fanboys wie uns, ich meine, du hast ja selber schon viel recherchiert für das Dakar-Special, was du mit Pets mal aufgenommen hast.
Ja.
Und jetzt kriegen wir diese Infos und Statistiken und alles so auf dem Silbertablett serviert. Das war wie Weihnachten, ey.
Ja, das ist wirklich, das kam ja jetzt auch kurz vorher erst, diese frohe Botschaft, würde ich gestern, ne? Ein Tag vorher, zwei Tage vorher.
Ja, genau, ja.
Und großer Jubel hier, fast als hätten wir Decca gewonnen. Wirklich, komplett outstanding, muss man mal sagen, ey. Leute, was erwartet euch hier bei Decca FM? Wir wollen euch die nächsten Tage eigentlich regelmäßigen Abständen. Wir wollen das so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel und wann was passiert. Wir versuchen so ungefähr alle 48 Stunden euch ein Update zu geben. Die erste Folge jetzt wird ein bisschen länger und dann wollen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen informativ halten und nicht ganz so viel rumlabern wie sonst. Und euch schön auf dem Laufenden halten, was bei Decca abgeht. Wenn ihr diesen Podcast, dieses Format hört, dann seid ihr eigentlich gut informiert, was los ist. Es lohnt sich aber natürlich trotzdem, hier und da mal reinzuschauen, ne? Grissi, wir können ja in die Shownotes mal die Anlaufstellen reinknallen, wo man sich Decker eigentlich anschauen kann oder die Highlights.
Jo, auf jeden Fall. Ja, da gibt's ja Gott sei Dank mittlerweile einiges. Ich glaube, wir können hier einfach mal so ein paar Tipps nennen, oder?
Genau, genau.
Also ich gucke viel auf YouTube, einfach auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dakar FM. Mhm. Nicht Dakar FM. So weit ist noch nicht. Sondern schön. Von der Dakar natürlich, ohne FM.
Alter, ich glaube, wir nennen das bald die Sauterschen Versprecher hier. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mir den letzten Rallye-Talk von dir angehört. Übrigens, ganz große Empfehlung, Leute. Falls euch das Format hier Spaß macht, wir sind quasi nur die kleine Tochter vom Rallye-Talk. Da hat also Grissi, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten 4-mal die Titel und Meisterschaften durcheinander gebracht. Wirklich unglaublich.
Oh, das. Ey, aber das ist auch, ne, da hast du so viele Veranstaltungen und das eine ist die Desert Challenge und genau, das ist die genau. Andere ist die Dumaroc und das ist da irgendwann und dann gibt's aber noch eine Marokko Desert Challenge.
Alter, ich musste so lachen, Alter.
Nicht mehr durch,
ey. Ich war joggen, habe ich mir das angehört. Ich musste so lachen, weil ich genau gemerkt habe, ich habe natürlich aufmerksam zugehört und habe gemerkt, oh Mann, jetzt hat er sich wieder vertan und ich zähle die Sekunden runter, bis du es selber gemerkt hast. Und du da so, habe ich das schon wieder Desert Dings genannt? Egal. Aber umso sympathischer, dass du es nicht rausschneidest, sondern einfach sagst, du, das hier ist ein Radiosender, das ist live, nice.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank.
Ja, tolles Format.
Aber genau, du hattest noch den Tipp gegeben, Red Bull TV. Für die
genau,
Dakar,
genau.
Kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen?
Genau, Red Bull TV ist quasi in Anführungsstrichen auch kostenlos, ne? Ist natürlich voll gespickt ohne Ende mit Werbung, aber gut, das ist die Dakar sowieso.
Für Monster Energy.
Ja, ist eh eine Riesen-Commercial, das ganze Ding. Auch das ist ein Kritikpunkt, ja. Über den werden wir im Laufe der nächsten Folgen reden müssen, aber das war Dakar irgendwie schon fast immer oder schon ist schon sehr, sehr lange. Das ist eine ziemliche Werbeveranstaltung. Irgendwie muss ich das ja auch refinanzieren, ne? Mit Öl, Blut und Werbung. Und eigentlich, so wie man Red Bull kennt, ist es wirklich großartig. Also die Aufnahme und die Qualität ist überragend. Aber im letzten Jahr hat mich die Moderation ein bisschen genervt, sage ich euch, wie es ist. Aber gut, dafür ist kostenlos, das ist Price to Pay. Ne? Und Tobi Price to Pay, sag ich mal an der Stelle. Und ihr könnt natürlich hier fast werbefrei Dakar FM hören von Grissi und mir und dann habt ihr eigentlich auch alles auf der Schippe. Nur, falls ihr mal Bilder dazu sehen wollt, dann lohnt es sich natürlich ohne Ton da mal rein zu zappen in die ganze Geschichte. Das macht schon Spaß. Natürlich wird auch das ganze Internet voll sein, ne? Und auch im Fernsehen kommt ja immer wieder was. Aber ich muss dazu sagen, der Motorradsektor ist halt nach wie vor so ein bisschen so, das ist schon fester Bestandteil von Dakar, aber das Augenmerk, wenn man auf die normalen Nachrichten guckt, liegt, wenn nicht gerade jemand stirbt, ne, so bitterböse das klingt, eher auf den Autos eigentlich, ist so mein Eindruck.
Ja, genau.
Also in den Mainstream-Nachrichten.
Bei den Autos, ne, da sind natürlich auch dann die großen Hersteller mit dabei. Also
genau.
Audi ja dieses Jahr zum Beispiel. Und die haben natürlich schon auch ein Interesse daran, dass das Ganze medientechnisch entsprechend
genau.
Anklang findet.
Wer übrigens in der Pause zwischen unseren FM-Folgen, Dakar-FM-Folgen, wer da irgendwie einfach sich verliebt hat in uns beide und da noch mehr hören möchte, wir haben Anfang des letzten Jahres auch mal was aufgenommen zur letzten Dakar, ne? Da kann man auch nochmal nachhören, denn das war ja auch recht spannend zum Ende hin.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
So, wir haben uns das Format noch vorgestellt. Der Grissi hat sich 2 Fahrer ausgesucht, genauso wie ich auch, die wir so ein bisschen in den Fokus nehmen wollen, die wir ein bisschen genauer verfolgen wollen, einfach weil wir glauben, dass das Titelfavoriten sind, jeweils für sich oder ansonsten sehr besondere Fahrer sein oder werden könnten. Bei 2 sind wir uns ganz sicher, dass die vorne dabei fahren, bei 2 sind wir uns ganz sicher, dass die nicht ganz vorne mit dabei fahren, mit dabei sind. Aber die sind wegen eines anderen Punkts sehr interessant, dass wir die verfolgen. Aber natürlich schauen wir uns auch an, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Feld irgendwie vorne dabei ist, mit dem wir nicht gerechnet haben, dann schauen wir uns das natürlich auch ganz genau an. Nur wir sind quasi Paten von diesen Fahrern und wollen die nächsten Tage die besonders immer in den Fokus nehmen. Falls irgendwas Krasses passiert, dann werden wir natürlich darüber switchen, ne? So wie ein richtiger Radiosender das auch machen würde. Grissi, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wen hast du dir rausgesucht und warum, dass wir mal über die beiden Personen reden, die vielleicht einen Titel gewinnen könnten.
Sehr, sehr gern. Also bei uns natürlich liegt der Schwerpunkt auf den Motorrädern. Vielleicht werden wir auch noch den einen oder anderen Ausflug machen, wenn es bei den Autos oder sowas, aber Schwerpunkt ganz klar Motorräder. Und ich habe mir einmal von den Werksfahrern, von den wirklichen Favoriten, den Daniel Sanders ausgesucht. Ist ein Australier, ist letztes Jahr noch als Rookie bei der Dakar gestartet. Also die erste Dakar war da schon wahnsinnig erfolgreich und ist jetzt bei GasGas als Werksfahrer. Also im großen Haus KTM oder in den verschiedenen Brands, aber auf einer GasGas unterwegs, ist ein absoluter, Nachwuchs kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil der Typ ist so verdammt schnell und ist aktuell auch in einer Form, die absoluter Wahnsinn ist, hat ein ähnlich crazy Mindset wie Toby Price. Also ich glaube, es liegt am Kontinent. glaube ich, alle so ein bisschen anders vielleicht, keine Ahnung. Also
ey, ganz ehrlich, Toby Price ist ja nun wirklich, der ist einfach verrückt, der Typ. Aber das sind die wahrscheinlich alle und er ist besonders verrückt.
Voll. Ich habe so ein Ding gesehen das war die Serie auf Red Bull TV, wo sie so ein bisschen, wie die Dakar-Bikes entwickelt werden, wie die testen und so weiter. Also total cool, lohnt sich. Ja. Und dann waren sie irgendwie Fahrwerke testen in Marokko und dieser eine Fahrwerksingenieur hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, hier sind so ein paar Bodenwellen und so weiter und so fort. Eigentlich war das nicht gedacht, dass die überspringen, aber ja, das ist halt Toby Price, ist halt anders, weil der da nicht über die Bumps gefahren ist, um das Fahrwerk zu testen, sondern der hat das Ding halt einfach übersprungen und hat da so, keine Ahnung, wie viel mehr.
Total verrückt, ja, der Typ ist krank im Kopf, ey, aber krank sympathisch, muss man sagen, ja. Und du glaubst, dass der Sanders dieses Mal auf jeden Fall vorne mitspielen könnte, vielleicht sogar einen Titel holen könnte, von welchen Faktoren wird das deiner Meinung nach abhängen bei ihm?
Ja, das ist, also ich weiß, er ist in Topform und letzten Endes ist es bei den Topfahrern, glaube ich, dieses Quäntchen Glück. Also zum einen, wie gut schaffst du es, dich zu positionieren strategisch? Also wenn du halt ganz viele Stages als erster starten musst und dann die Navigation, die Spur quasi für die anderen legen, das kostet natürlich Zeit. Das könnte ein ausschlaggebender Faktor sein, wie strategisch er da fährt. Aber er ist eigentlich eher der, wo pusht und beißt. Und dann ist es halt natürlich, ey, du hast mal einen Stein, den du übersiehst bei 130 und zerballerst dir das Vorderrad und dann verlierst du mal eine Stunde oder zwei. Und das kann halt rennentscheidend sein, weil die letzten Dakars, die waren halt so knapp. Das war nicht mehr, dass da einer mit 3 Stunden Vorsprung gewonnen hat oder so, sondern Minuten. Und deshalb glaube ich so ein bisschen Glück, die Form ist gut und was so eher eine Stärke von ihm ist, er hat ein wahnsinnig starkes Mindset und er hat unfassbaren Biss zu gewinnen und der aktuelle Cross-Country-Weltmeister, Rallye-Weltmeister, auf dem kommen wir gleich nochmal zu sprechen, beim letzten Rennen, das war glaube ich wirklich die Abu Dhabi Desert Challenge diesmal, da war er der Einzige, der dem Paroli hat bieten können, der auf diesem Speed-Level war. Und der hatte, also der Sieg hat sich entschieden, weil ihm der Sprit ausgegangen ist. Und da sieht man dieses Mindset. Er hat dann nicht gesagt, ja, scheiße, Sprit leer, sondern er hat sein Motorrad, ich glaube, irgendwie 800 Meter durch den Wüstensand geschoben, um ins Ziel zu kommen. Und weißt du, er hat so er ist so ein Kämpfertyp einfach und boxsympathisch und deshalb glaube ich, das ist ein heißer Kandidat.
Wir werden ja gleich noch ein bisschen über die Dakar allgemein reden, beziehungsweise vor allem über diese 2022er Dakar. Aber zunächst mal reden wir über meinen Titelfavoriten oder über meinen Paten, den ich ein bisschen begleiten werde. Denn das ist kein anderer als der Österreicher Matthias Wallkner. Den sollte man inzwischen sehr gut abgespeichert haben. Und ich glaube übrigens bei Sanders, ne, der ist ein Stück jünger, oder? Weißt du, wie alt er ist?
Ja, müsste ich jetzt nachschauen, weiß nicht. Aber ja, der ist definitiv eher von der, das ist schon deshalb eher Nachwuchsgeneration.
Ja, genau. Also Wallkner ist ja schon 35, ne? Der ist 1985 geboren, soweit ich mich das recherchiert habe. Und er sagt zum Beispiel, ich war früher im Speed schneller als jetzt bin ich aber besser und erfahrener. Und ich glaube, dass es nämlich ein Vorteil für Sanders sein kann, denn Wagner sagt, als er, ich glaube, es ist schon seine fünfte Decker, wenn ich mich nicht verrechnet habe, und er hat gesagt, dass er am Anfang halt viel unvoreingenommener gefahren ist, ne? Seitdem hat er sich halt krass verletzt gehabt, auch mehrfach, und er weiß, was bei Stürzen passieren kann. Er sagt, das macht schon was mit dir, auch unterbewusst, ne? Und das führt dazu, dass du an anderen Stellen die Prozente holen musst. Und er hat gesagt, das hat er über die Saison geschafft. Er hat eine überragende Saison hingelegt. Er ist ja damals, ich glaube, 2012 oder so, hat er schon mal die Motocross 3, die MX3, schon mal gewonnen gehabt.
Ja, ja.
Und jetzt in diesem Jahr, also beziehungsweise jetzt im letzten Jahr 2020, das war, glaube ich, sein erfolgreichstes Jahr, denn er ist im Prinzip jetzt zu seiner zweiten Weltmeisterschaft gekommen. Darf ich die Namen nicht durcheinander bringen. Es ist die Cross-Country-Weltmeisterschaft.
Ja, Film Cross Country World
Championship. So, genau, der hat er 2015 einmal gewonnen und jetzt wieder, wenn ich jetzt nicht durcheinander bringe. Und er wurde übrigens auch zum Motorsportler des Jahres gewählt in Österreich 2021. Also es war ein sau erfolgreiches Jahr. Er war schon vor Beendigung der Saison Weltmeister. Sein größter Konkurrent, das sagt er selber auch, ist natürlich Team Honda. Die haben letztes Jahr gewonnen, das wollen wir nochmal ganz kurz erwähnt haben, bei Decker. Und er sagt selber, naja, man muss natürlich fair sein, wenn man ihn fragt, so ob er sich selber als Favoriten sieht. Er sagt, Honda war halt bei drei Rennen auch nicht am Start. Das muss man schon so sagen. Trotzdem war es seine beste Saison seines Lebens, hat er gesagt. Und er meinte, er hätte mal so zurückgedacht, es gab so 5 Rennen in seinem Leben, die er so zu seinen Top-Rennen zählen würde, wo er wirklich auf dem höchsten Niveau seiner Karriere gefahren ist. Und 3 von den 5 waren 2021, sagte er. Und die haben auch dazu geführt, dass er so krass in Führung gegangen ist und sich den Titel geholt hat. Also wirklich, der ist in Top-Form, der Wagner. Er sagt selber, er ist auch körperlich in der Form seines Lebens mit 35, ziemlich nice. Und ich traue dem ganz, ganz viel zu. Also der wird, er hat einen Kupplungsschaden gehabt bei letzten Decker, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja. Ja, gleich ganz am Anfang, das war, glaube ich, auf der ersten oder zweiten richtigen Stage und hat ihn 3 Stunden gekostet. Das ist super schade.
Genau. Und ich glaube, wenn sowas nicht passiert oder er ungünstig stürzt oder so, sondern wenn er wirklich sein Potenzial zeigen kann, das er hat, dann fährt er mindestens um die Plätze 1 bis 3 und ich glaube, deswegen habe ich ihn mir auch ausgesucht, er ist ein klarer Titelfavorit, er kann wirklich Decker gewinnen und das wird sau spannend, ne? Ich würde Sanders natürlich auch wünschen, das wäre natürlich auch eine Sensation irgendwie, das wäre der Boris Becker, Wahnsinn, ne? Der von Decker.
Er ist übrigens 26,
also bald 10 Jahre jünger, Digga, fast 10 Jahre jünger. Sau spannend, schon, wirklich, ne? was da abgeht. Es gibt natürlich noch mehr Titelfavoriten, das ist klar, aber die beiden haben wir uns jetzt mal so ein bisschen vorknüpft, um uns die genau anzuschauen, die anderen werden wir ein bisschen im Auge behalten natürlich, mal sehen, was sich da so tut, auch Team Honda ist natürlich, Team Honda, Team KTM, die fahren natürlich beide um den Sieg, das ist klar. Kommen wir ganz kurz zu Rally Decker, wir wollen das nicht so ganz ausbreiten, hört euch gerne mal den Bearcast so und so an, habe ich gerade vergessen. Schon ein bisschen älter.
Wir in die Shownotes.
Was die Decker eigentlich ist. Wir werden aber im Laufe der Folgen auch immer wieder so ein paar historische Sachen mal bringen von Decker, um euch ein bisschen zu unterhalten und weil es einfach sau spannend ist.
Und weil wir so geile Unterlagen dazu haben, die wollen wir euch ja nicht vorenthalten,
und warum,
den feinen Stoff hier.
So, genau. Und warum Decker so ein Mythos ist, ne? Reden wir ein bisschen über Decker. Decker war, also ganz kurz, ne? Decker war halt früher die Paris-Dakar. Da ist man wirklich von Paris nach Decker gefahren. Heute spielt weder Paris noch Decker wirklich eine Rolle. Aufgrund von diversen...
Sind wir wieder bei Öl und Wolken.
Ja, aufgrund von diversen Dingen. Also ich glaube wirklich, dass sie damals nach Südamerika gegangen sind, wegen der Unruhen dort in Afrika und der Unsicherheit. Inzwischen hat es vor allem mit, sag ich mal ganz böse, vor allem mit Geld und Öl zu tun. Die Scheiche haben das in die Emirate geholt, beziehungsweise dieses Jahr sind wir in Saudi-Arabien unterwegs. Vielleicht kannst du, Chris, noch mal ganz kurz was dazu sagen. Was hat sich so ganz grob an der Rallye noch verändert, außer der Ort, wenn man das mal so über die Jahre sich anschaut?
Ja, genau. Also vielleicht dazu noch mal anzufangen mit dem Ort. Das ist so, ja, schon Politikum, ne? Die hatten, ne, ich glaube, das war 2006 oder 2009, müsste ich jetzt noch mal nachlesen, wo sie diese Terrordrohung explizit gegen die Dakar bekommen hatten. Da waren auch diese ganzen Unruhen im Nahen Osten. Und dann hat man die Dakar abgesagt in dem Jahr. hat dann in der Mongolei doch ja die Rallye Mongolia als Alternative, ich glaube es war die Rallye Mongolia, gestartet und ist dann nach Südamerika aus Sicherheitsgründen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwo mal so ein ganz verstecktes Pressestatement gefunden, dass aufgrund der Tatsache, dass die Länder, wo die Dakar durchfährt, so ein bisschen den Geldbeutel zugemacht haben in Südamerika, dass das dann nach Saudi-Arabien gegangen ist. Und da muss ich halt schon sagen, ey, ganz ehrlich, eine Veranstaltung, wo du als Motorradfahrer roundabout 16.000 Euro Startgeld zahlst, nur Startgeld, und die dann noch Geld von den Ländern abgreifen, schwierig. Dann hilft es auch nichts, dass sie aus Marketinggründen noch ein paar Hütten für arme Leute bauen. Also muss ich halt ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen kritisch. Und einer der Organisatoren, wo die Dakar mitorganisiert hat, der organisiert heute das Afrika Eco Race. Aus genau den Gründen, weil er sagt, die Dakar ist nicht mehr so das, was sie mal war und politisch und so weiter und so fort. Und die fahren ja auch wieder die alte Route. Also fast die, nicht von Paris aus, aber die starten
das ist
von,
spannend, von Marokko. Ne? Das ist sauspannend, ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt ist es, wie es ist. Das ist der Apfel, den man schlucken muss. Da muss man halt selber irgendwann mal entscheiden, ob man da noch mitgehen will oder nicht. Wir gehen in diesem Jahr nochmal richtig mit.
Genau, wir gehen voll mit. Aber was sich geändert hat, im Prinzip war das ja dieser berühmte Spruch von Thierry Sabine, if life gets boring, then risk it, wo er die Dakar 79 dann ins Leben gerufen hat. Und man muss sagen, das war halt eher so eine Veranstaltung für bekloppte Abenteurer und gar nicht so dieses Hightech-Race. Und so hat sich ja die Dakar über die Jahre immer weiterentwickelt. Dann sind irgendwann mal die großen Werksteams gekommen dazu. Und ich meine, wenn du dir die ersten Videos anguckst, die sind mit allem in die Wüste gefahren, haben mit Karte Kompass da navigiert. Und das war's. Und so hat sich die Dakar halt immer weiterentwickelt. Und jetzt gerade zu der, wo wir jetzt haben, das ist, glaube ich, die Dakar mit dem krassesten Medienaufgebot. Also weißt du, die ganzen Livestreams und so, du merkst, dass da viel Geld im Hintergrund ist und dass Saudi-Arabien da viel tut, sich als Land für solche Veranstaltungen zu etablieren. Und auf der anderen Seite, was dieses Jahr wirklich special ist, allein in den Bikes, wir haben so viele Werksteams wie noch nie auf der Dakar. Wir haben eine extreme Leistungsdichte, deshalb war es für mich wahnsinnig schwierig, mir einen Fahrer auszusuchen. Also ich war richtig verzweifelt, weil wir bestimmt 15 Leute hatten, wo ich sage, okay, die können unter Umständen, sind die alle siegfähig. Und das, wenn du überlegst zu den Zeiten von Depré und Koma, da war halt die Frage, ja, gewinnt Depré oder Koma die Rallye Dakar fertig aus. Und da hat sich schon viel getan und auch das ganze Thema experimentelle Antriebe. Also egal, ob das Hybrid, ob das Wasserstoff und so, die Dakar will ja auch grün werden, sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber. Und da ist für dieses Jahr ganz viel der Startschuss, wo sie umdenken, wo sie transparenter sind und so. Also sehr, sehr, sehr spannend von der Entwicklung.
Auf jeden Fall. Und wir müssen auch mal ein bisschen schauen, wie sich quasi das Gastgeberland oder die Gastgeberregionen so, finde ich mal, von ihren Seiten zeigen. Also da muss man auch mal wirklich genau hinschauen. Sie legen ganz großen Wert darauf, dass ja nun auch Frauen am Start sind und so weiter und dass eben in Ländern, in denen Frauen nicht immer die erste Geige spielen. Das sind so Sachen, da werden wir mal ein bisschen genauer hinschauen, mal sehen, was man mitbekommt und was eben nicht. Die werden sich natürlich größte Mühe gegeben, da ähnlich wie bei der Formel 1 wahrscheinlich auch irgendwie ein sehr gutes Bild abzugeben. Aber vielleicht schaffen gerade wir beiden ja mit viel Recherche und auch ein bisschen Innensicht, da ja ein paar Sachen ans Licht zu bringen, die entweder zeigen, hey, die geben sich zumindest Mühe, oder da riecht der Fisch ja vom Kopf. Oder so.
Auf jeden Fall. aber mein Lieber, wir haben noch einen zweiten Fahrer.
Ja, wir haben noch einen zweiten Fahrer. Ich wollte nur eine Sache noch eben sagen zu meinem Fahrer Wagner, denn der hat ja einen Teamkollegen, der vorher in einem anderen Team gefahren ist und der schon mal einen Titel vorweisen kann. Der gute Kevin, ne? Der hat uns ja alle wirklich überrascht, kann man sagen, letztes Jahr, oder?
Ja, definitiv. Also, definitiv. Also vor allem der Wechsel fand ich halt überraschend.
Ja, genau. Und der sagt nicht, und Wagner sagt ganz klar im Interview, für uns ist es natürlich wirklich cool, weil wir kriegen mal eine Innensicht von Team Honda und das wird er auch sicher weitergeben und so, wie die funktionieren. Das will ich mal kurz konstatieren. Also die letzten Jahre davor war halt immer KTM und dann ein paar andere Teams. So musste man die Decker beschreiben, motorradmäßig.
Ich habe gerade die Statistik offen. Soll ich das mal raushauen?
Ja, gerne, gerne.
Kurz?
Gerne.
Also, das muss man sich mal geben. 2001 war der erste Sieg für KTM von Fabrizio Mioni. Da sind die noch mit 99 gefahren. Also, muss ich mir mal vorstellen. Mit weit über 200 sind die da durch die Dünen geplankt. Alter, das ist, kannst du dir nicht vorstellen. Und bis 2019 hat jedes Jahr KTM gewonnen.
Ja, das ist einfach krank, Alter.
Also von 2001 bis 2019 durchgehend KTM.
Ich hatte abgespeichert, dass es sehr dominant war, aber so dominant, Alter, das ist ja wirklich krass. Überleg mal, davor, da und was da für Zeiten waren, da waren, das waren ganz andere Motorräder ja. noch. Das waren ja, noch Wahnsinn. Die großen Namen da und so. Also es ist ja. irre, wie lange KTM. Also für die Decker ist es nur
davor
gut.
Davor hat zweimal BMW gewonnen.
Genau, davor hat nämlich BMW gewonnen und wenn ich mich nicht irre, sogar noch mit einem Boxer dabei, ne? Also wenn ich das nicht durcheinander bringe.
Müsste eigentlich sein, ja.
Ja, ich meine, ja. da war sowohl die F650 als auch den Boxer noch am Start. Ja. Mega spannend und cool. Wer hätte das gedacht, dass um 2000 rum da noch solche Motorräder irgendwie vorne mitgefahren sind. Heute reden wir natürlich über ganz andere Maschinen, aber dazu später und in den nächsten Folgen ein bisschen mehr über die Technik. Reden wir nochmal über die Moto-Molly-Klasse. Was ist das überhaupt, Chris?
Ja, boah, also ich muss ja sagen, das sind so meine persönlichen Helden der Dakar. Die Malle-Moto oder Heldin, wie auch immer. Malle-Moto, das kommt von, also Malle ist das französische Wort für Box oder Schrank. Und das ist, die Jungs, die fahren komplett ohne Team. Oder die Jungs und Mädels, du hast von der Organisation hast du eine, das festgelegt, das ist so eine Metallkiste, die ist irgendwie, glaube ich, 80 breit, 40 tief und 30 hoch oder so, also gar nicht mal so groß. Dann hast du eine persönliche Reisetasche für Kleidung für den Fahrer. Dann hast du ein Zelt, einen Satz Reifen und einen Ersatz, also Radsatz, was die transportieren für dich. Und das war's. Es darf dir niemand von außen helfen, kein anderes Team. Nur andere Malemoto-Rider dürfen dir helfen beim Schrauben, beim Zelt aufbauen und so weiter. Und dann läuft so ein Tag so ab. Du startest morgens in die Liaison, also das erklären wir nachher auch nochmal alles, in die Verbindungsetappe. Fährst zur Stage, sprich die fahren irgendwo so gegen zwischen 4, halb 5 in der Früh los. Sind dann in der Stage, kommen dann beim Start von der gewerteten Etappe an, fahren die Etappe. Und dann fahren sie eben dann wieder eine lange Verbindungsetappe zurück oder ins nächste Biwak, je nachdem wie der Tag ist. Mhm. Und dann kommen die da an, dann schrauben die ihr Bike selber durch. Wartung, wenn sie was kaputt gemacht haben, reparieren alles. Dann müssen sie ihr eigenes Zelt aufbauen, Luftmatratze aufpumpen und so weiter. Sie müssen, also sie können sich Verpflegung beim Catering holen, ja, aber sie müssen essen gehen. Sie müssen das Roadbook vorbereiten. Und so geht das hin. Und das machen die halt nicht über 3 Tage, sondern über 14 Tage. Und es kann durchaus sein, dass die im Schnitt, Lyndon Poskett hat das auch mal aufgedröselt, dass du im Schnitt als Malemoto-Rider so mit 3-4 Stunden Schlaf hinkommen musst. Und das machst du über 14 Tage. Und du liegst ja tagsüber dann nicht am Strand. Also das ist sehr anstrengend für Kopf und Körper.
Im Prinzip muss man es ja mit einem Wort zusammenfassen, unfair, oder? Eigentlich, also es ist ja wirklich das komplette Gegenteil. Du hast mir schon ein paar Mal erzählt, dass in dieser eben schon angesprochenen kleinen Doku über die Vorbereitung von KTM, was die da an Technik mitbringen, da können wir auch in den nächsten Folgen mal drüber sprechen, ein bisschen intensiver. Das ist ja wirklich unglaublich, ne? Und dass die also wirklich sowieso schon körperlich am Limit sind oder überm Limit und dann noch so einen Kram machen müssen, nachts und so, das ist wirklich unglaublich.
Ja.
Das ist komplett.
Und das Krasse ist aber, die Jungs, die genießen auch riesen Respekt von den ganzen Werksteams. Also das, egal wen du fragst, das gibt's, ich habe schon von egal welcher Werksfahrer und auch von Teammanagern von KTM, die dazu befragt wurden, die halt sagen, ja klar, wir sind hier und fahren um den Sieg, aber was die Jungs machen, das ist völlig verrückt.
Das ist also
auch
Space,
wirklich Profifahrer wie ich weiß gar nicht, wer das war, ob das einer von den Honda-Jungs oder ob das Cyril Depré war, egal, einen von den Top-Motorradfahrern haben sie mal gefragt, ey und Malemoto, würdest du das machen? Er hat gesagt, nein, niemals, das ist völlig bescheuert.
Also. Ja, aber es wäre so dein übelster Lebenstraum, oder? So ein Ding zu machen.
Ganz ehrlich, ja. Und also ich so auch gerade, weißt du, so diesen Spirit, was die unter sich haben, diese Malemoto-Jungs, die wollen alle ankommen und die wollen, dass alle ankommen und helfen sich. Und das finde ich so geil. Das ist so eine ganz verschworene Gemeinschaft. Und ja, das wäre schon ein harter Lebenstraum.
Ja. Aber wie gesagt, allein schon finanziell ist es wirklich unfassbar. Und wie du dich da auch körperlich einfach darauf vorbereiten musst und so. Unglaublich. So, wen haben wir uns da ausgesucht? Wir wollen die ein bisschen begleiten und mal schauen, ob die durchhalten bis zum Ende. Das ist natürlich da immer noch fragwürdiger. Es fallen ja viele aus, immer bei Decker. Und gerade die natürlich, ey, da kann halt so viel schief gehen. Und sei es nur die Unkonzentriertheit, weil man körperlich viel beanspruchter ist als die Werksfahrer. Du hast dir, müssen wir mal ganz kurz gucken, du hast dir Kirsten Landmann oder Landman?
Yay! Rausgesucht. Landman, Landmann. Genau.
Ja. Genau, und ich, Simon, wie spricht man jetzt seinen Nachnamen aus, ne?
Matschitsch oder so.
Matschitsch, ne? Wir werden es nochmal hören jetzt bei Red Bull. Aber das ist auch so ein bisschen ins Blaue hinein. Das war vor allem von dir, Grissi, ein Bauchgefühl, dass da was gehen könnte, ohne da wirklich ein richtiges Argument zu haben. Ne? Du folgst auch den bei Insta und sagst, dein Bauchgefühl sagt irgendwie, die könnten richtig rocken in der Malamoto-Klasse. Und was da wirklich draus wird, das ist eigentlich noch mehr Glücksspiel als bei den anderen. Ne?
Simon ist ein unheimlich sympathischer Dude, der viel teilt und viel über seinen Rallye-Kram berichtet auf seinen sozialen Kanälen. Und der macht das mit einer Passion und Freude und ist sehr überzeugt, also Malemoto auch so als Lifestyle schon zu fahren. Deshalb fand ich den ganz nice. Und Kirsten Landmann ist die erste Frau aus Südafrika, die Dakar mit bestritten hat und jetzt Malemoto fährt, ist eine Kämpferin, die sich auch von einer schweren Verletzung, wo jeder gesagt hat, ja, du wirst nie wieder Motorrad fahren, aufs Bike zurück und in die Dakar, so ein bisschen wie bei Joey Evans, ich glaube nicht ganz so schwer, Gott sei Dank, die Verletzung aber auch ordentlich und ist eine super, super sympathische. Und kann ja auch schon spoilern, die wird nach der Dakar bei mir im Rallye Talk mal zu Gast sein. Da wird es eine englische Folge geben mit Kirsten aus Südafrika und wird sie live berichten, wie es ihr denn so erging.
Alter Falter, haust du das einfach mal so raus hier. Wie geil ist das denn, Alter? Mega.
Dropp ich mal.
Mega. So, wir wollen noch ein bisschen reden über den heutigen Tag. Heute fand der sogenannte Prolog statt. Und Grissi, da frage ich dich doch einfach mal, was hat eigentlich der Prolog mit der Dakar Rallye zu tun?
Ja, das ist so ein bisschen, wenn man anderen Motorsport kennst, das Qualifying eigentlich.
Das hat mit der Startreihenfolge zu tun, ne?
Ganz exakt. Die haben heute die Startreihenfolge ausgefahren. Und also man muss ja sagen, diesmal war das alles so ein bisschen anders, weil sie sind in Riad, glaube ich. Genau, doch Riad sind sie angekommen.
Genau.
Und sind dann eine Wahnsinnsverbindungsetappe, ich glaube von knapp 800 Kilometern, nur Liaison, also Verbindungsetappe, nach Hale gefahren, wo das große Podium stand. Also dieses große Dakar-Podium, wo jeder, der das Ding liebt, sagt, boah, einmal da drüber fahren und nicht umfallen dabei, das wäre schon geiler Scheiß.
Und da muss man sagen, hat sich ja schon, wir haben übrigens die Reihenfolge hier vor dem Prolog festgelegt oder unsere Favoriten oder Patenfahrer.
Genau.
Da muss man sagen, da gab es schon mal den ersten krassen Punkt für dich, Christian. Da hat sich nämlich für Gas echt was ergeben heute, ne?
Genau. Und der Prolog vielleicht da nochmal kurz dazu, das ist sehr unterschiedlich bei Rallyes. Teilweise ist das ein fest abgesteckter Track, der dann eher wie so ein Motocross-Track, ja, also natürlich nicht so klassisch Motocross, aber eher eine Rundstrecke oder so, also ohne Navigation, wo du dich nicht auf Navigation konzentrieren musst und auf Zeit fahren kannst. Und dieses Mal war es jetzt, glaube ich, ein 20 Kilometer langes Stück, was wie eine Art Special, ich glaube auch schon mit Navigation, wenn ich das richtig verstanden habe, gefahren wurde. Und ja, da hat Daniel Sanders gleich mal einen rausgehauen und hat den ersten Platz hier in den Sand von Abu Dhabi gezimmert. Von Saudi-Arabien gezimmert. Und ja, der hat da mit 55 Minuten hat er da gebraucht. Zweiter war direkt Honda mit Pablo Quintanilla. Und an dritter Stelle, die dürfen wir auch echt nicht vergessen, waren die Yamaha, oder war der erste Yamaha-Fahrer Ross Branch, der Kalahari Ferrari, kommt aus Botswana, ist da in der Kalahari Desert viel unterwegs, deshalb Kalahari Ferrari als sein Nickname. Mhm. Und also letztes Jahr hatten Yamaha echt technische Probleme, die sind alle ausgefallen, aber wenn die halten, die Jungs sind dann auch verdammt schnell.
Also das nochmal ganz kurz zum Prolog, das ist auf jeden Fall so, die Zeit zählt nur für so einen bestimmten Abschnitt. Das heißt, das sind so knapp 20 Kilometer oder so gewesen. Da ist quasi so ein Fenster, was genommen wird. Und da wird halt geguckt, wie schnell ist man. Und der Prolog war schon länger, ne? Das waren schon so 600 noch was Kilometer ungefähr.
Nee, das war die gesamte Verbindungsetappe. Das war da so drin irgendwie.
Ach so.
Also die haben 50 Minuten
auch
gebraucht. Ja,
das meine ich aber.
Aber nur ein Teil davon wurde gewertet.
Ah ja, okay, genau. Genau.
Also 600 gesamt und von diesen 600
waren so knapp 20, so 18, 19 Kilometer waren das ungefähr, ne?
Genau.
144 sind am Start, habe ich gelesen, insgesamt. Die hat man natürlich nicht alle gesehen heute. Und die sind, jetzt habe ich nochmal rausgesucht, von Jeddah nach in den Norden nach Ha'il gefahren.
Genau.
So ist es.
Ah ja,
genau.
Stimmt, Jeddah war das, ja.
Genau, von Jeddah nach Ha'il. Jo, einmal in der Boxengasse im Biwak bitte den Ha'il-Burger mit Cheddar drauf.
Mit Cheddar Cheese.
Sehr, sehr fein. Sehr fein. Ja. Nee, warte mal, ich hab's hier nochmal rausgesucht. Das Feld der Motorräder wurde in umgekehrter Reihenfolge losgeschickt. Die Topfahrer kamen zum Schluss. Genau, das haben sie sich schon überlegt und das hatte auch mit den Platzierungen zu tun von der letzten Decker, nämlich so ist es, genau. Ist natürlich ganz cool.
Und wahrscheinlich auch, dass sie alle so einigermaßen gleich am Podium ankommen, beim Startpodium.
Ja, genau, das wird damit zusammenhängen, genau. Auf jeden Fall hat das jetzt zur Folge, dass, da steht noch nicht ganz, die Reihenfolge steht da noch nicht ganz fest, das ist noch nicht veröffentlicht, ne? Aber, wollen wir noch kurz was sagen zu Team GasGas, für das Sanders fährt? Wenn ich mich erinnere, haben die noch nie so einen Erfolg gehabt, oder? Also überhaupt eine Bestzeit gefahren oder sowas. GasGas ist da wirklich noch ganz ganz neu vorne mit.
Genau, muss man leider fast schon ja wieder so ein bisschen relativieren, weil die GasGas-Rallye-Maschine natürlich baugleich ist wie eine Husqvarna oder eine KTM-Rallye-Maschine.
Ja.
Das muss man fairerweise an der Stelle dazu sagen. Und die sind ja, ich weiß gar nicht, wann die von KTM aufgekauft wurden. Mhm. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und erst damit sind sie dann in den Rallye-Sport so eingestiegen. Die erste Fahrerin oder Pilotin war tatsächlich Lia Sainz. Passt natürlich, als mit spanischen Wurzeln eine spanische Marke zu fahren. Und die haben das dann jetzt auch ausgebaut, sind mit zwei Fahrern am Start.
Verstehe. Was ist noch wichtig? Was habe ich noch recherchiert? Ganz interessant übrigens ist, im Gegensatz zu Formel 1, weil du hast ja ein bisschen gesagt, es ist wie Qualifying. Also ein großer Unterschied ist auf jeden Fall noch, dass es gar nicht so wünschenswert ist, als Erster zu starten, oder? Wenn ich mich da recht erinnere. Ja, ja. Denn das war bei Decker schon immer so, dass man sich quasi durch die beste Zeit darf man sich dann einen Platz aussuchen, aber in einem gewissen Feld und so. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, berichtige mich gerne, dass die Top 15 sich später heute ihre Startposition quasi aussuchen dürfen, je nachdem, wie schnell sie waren in dem Zeitfenster. Und man sich quasi weit nach hinten setzen kann innerhalb dieser Gruppe, damit man, warum ist das von Vorteil? Das hat was mit Navigation zu tun, oder?
Ja, das ist ja auch immer so das Ding, wo ich vorhin gesagt habe, der, wo die Etappe gewinnt, startet am nächsten Tag als Erster. Nichts mehr mit aussuchen, das ist nur. Und es ist natürlich, du kannst einfacher navigieren, weil wenn du als Erster da rausfährst, dann fährst du halt durch Sand und da ist nichts und du musst du musst jeden Stein alles als Navigationspunkt sehen, du musst 1000% auf das Roadbook konzentriert sein und wenn du als Dritter, Vierter fährst, da hast du halt natürlich die Spuren von den anderen, an denen du dich schon orientieren kannst, was heißt, du kannst schneller fahren, klar, du musst dein Roadbook trotzdem gucken, aber du kannst da schon ein bisschen mehr auf Speed gehen und kannst dann unter Umständen schnellere Etappenzeiten so fahren und das ist ja auch das, wo man so sieht, ne, Daniel Sanders haut da gleich einen raus, Und wenn man dann sieht, Waldner zum Beispiel, dein Favorit auf 5.
Ja, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Heute in Anführungsstrichen nur auf 5 gelandet. Ja. Und davor meine ich seinen Teamkollege auf 4, oder?
Genau, ja. Mhm. Ja, Kevin Benavidas.
Benavidas.
So, also die ganzen Top-Jungs, auch Ross Branch. Gut, Ross Branch, der ist auf 3, Patrick Quintanilla 2.
Ja, ja. Aber das ist schon krass, oder? Ich meine, was ist denn mit dem Amerikaner hier von Honda?
Sam Sunderland. Ah, nee, Sunderland ist Gasgas auch. Das ist der Brite, warte mal.
Nee, ich meine Ricky Brabeck, meine ich, genau, von Honda.
Ja, der ist auf Platz 12 gelandet.
Wahnsinn, Alter. Der ist auch ein Top-Favorit gewesen bisher. Gut.
Ja, ja, ja.
Gut, es war nur der Prolog.
Und man muss ja aber halt auch sagen, ne, das ist ja, das Rennen geht jetzt erst los und geht über 2 Wochen. Das hat noch gar nichts zu sagen.
Nein.
Und das ist auch, ich glaube, jeder Fahrer hat da auch so ein bisschen seine Taktik, weißt du. Sanders ist schon so der Typ, der geht da rein mit Messer zwischen die Zähne und will pushen. Das ist halt der junge Wilde, sag ich mal.
Genau, wie ich meinte auch, ne, so der ist noch so unvoreingenommen, der hat keine Angst, ne, der ist wie Price, ey.
Genau, weißt du, und ein Waldner oder mittlerweile auch ein Price auf Plätzen 5 und 8, die starten jetzt erstmal in das Rennen, die gucken jetzt sich wahrscheinlich erstmal an, wie schnell ist Yamaha, halten die Motoren, was macht Honda, du hast es gesagt, die letzten 3 Rennen waren die gar nicht dabei, also wie schnell sind die Honda-Jungs unterwegs. Ich glaube, die haben sich ganz schlau platziert und das natürlich auch so, weißt du, die Erfahrung, wo jemand hat, wie ein Waldner oder auch ein Ricky Brabeck oder so, der sich selber ganz gut einschätzen kann und sagt, ja gut, diesen Prolog fahre ich jetzt mal ungefähr in der Zeit. Ich vermute, die anderen brauchen so und so und dann bin ich da und da platziert. Mhm. Und also das ist auch viel Taktik und da brauchst du halt natürlich Erfahrung. Viel Erfahrung.
Ich würde gerne mit dir, Grisi, in der nächsten Folge Decker FM ein bisschen auf das Thema Navigation und Roadbook eingehen. Ich weiß, dass das auch ein richtiges Liebesthema von dir ist. Ich habe mich auch ein bisschen super schlau gemacht. Als kleiner Spoiler oder als kleiner Teaser, Waldner, mein Fahrer, der hat in einem Interview vor einiger Zeit ein bisschen was über die Handschrift von Roadbooks erzählt. Und darüber würde ich gerne mit dir reden beim nächsten Mal. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss, freuen uns auf die nächsten 2 Tage Rally Dakar 2022 und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ich melde mich mal ab, das ist Radio Dakar FM. Grisi, du hast das letzte Wort.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Und ganz wichtig nur an der Stelle, Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Dakar, dann schickt uns das, egal per WhatsApp, über den Bears-Channel, über die Bears-Bubble, über Instagram, whatever, wo ihr uns findet. Und dann tun wir natürlich das Beste,
sehr, sehr gern,
euch die Fragen hier zu beantworten und hoffen euch ganz viel Appetit auf Rallye-Sport zu machen. Und ich würde sagen, ich bin raus an der Stelle.
Ach ja, Matze, wenn du das hörst im Biwak nachher hier, unser Dakar FM, ne, Matze Waldner, dann melde dich auch gerne mal. Tschüss!